Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gipfels der Bildung. Ich bin Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker.
Patrick, hast du überhaupt Zeit jetzt hier für diesen Podcast? Also wir wissen doch, in wenigen Wochen ist es Zeit, auch für die Neuanträge in der Exzellenzstrategie. Ihr wollt Exzellenzuniversität werden in Darmstadt. Ich glaube, du hast ja ein bisschen was mit dem Antrag zu tun und trotzdem sitzt du jetzt hier. Hausaufgaben schon gemacht oder schon aufgegeben?
Nee, wir arbeiten tatsächlich noch weiter, aber wir wollen ja auch nicht als einzelne Universität Exzellenzuniversität werden, sondern als Verbund. Es ist ja so, dass es die einzelnen Anträge gibt, aber es gibt auch Verbünde, die sich bewerben. Der bekannteste ist, glaube ich, im Moment der Berlin University Alliance Verbund. Und Darmstadt versucht das diesmal gemeinsam mit Frankfurt und Mainz. Und ja, wir machen eine ganze Menge dran und wir hoffen, dass wir zum November, wenn der Abgabetermin ist, dann auch fertig sind.
Das ist ja länderübergreifend, das ist ja was Besonderes. Gibt es, soweit ich weiß, Bremen und Oldenburg machen das auch länderübergreifend. Die haben sogar auch eine enge Zusammenarbeit mit Groningen, was auch interessant ist, weil es dann sogar staatsgrenzenübergreifend ist. Aber ist das irgendwie ein Problem mit Rheinland-Pfalz, Hessen zusammen? Es klingt nach Bürokratie.
Ja, es ist natürlich erstmal so, du hast zwei Bundesländer, das heißt, du musst alles abstimmen, wenn man zum Beispiel gemeinsame Studiengänge machen möchte, muss man sich darauf einigen, wie die Curricula entsprechend auch gestaltet werden können. Es ist auch so, wenn man zum Beispiel gemeinsam länderübergreifend Beschäftigungen kreieren wollte, so einfach ist das nicht, weil das sind unterschiedliche Länder, die dahinter stecken, unterschiedliche Modelle auch zum Teil der Finanzierung, die es gibt. Aber da ist die RMU jetzt nicht ganz unerfahren. Wir machen das schon einige Jahrzehnte schon. Wir haben tatsächlich zum Beispiel 10 gemeinsame Studiengänge, die wir relativ erfolgreich anbieten, wo du eben einen gemeinsamen Abschluss aller drei Universitäten machen kannst. Also ich sehe das eher als Chance und ich glaube die anderen auch so, dass wir eben in diesem starken Raum Frankfurt, Rhein-Main, dass wir hier eine ganze Menge gemeinsam erreichen können.
Das war jetzt aber schon so ein bisschen Pressesprecher-Marketing-Talk.
Na
hier
klar.
Mit der starke Raum Rhein-Main. Ich bin ja gar nicht so sicher, wie das mit der Exzellenzstrategie mittelfristig weitergeht. Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, naja, diese Runde machen wir noch, dann ist vielleicht genug.
Aber sind wir mal ehrlich, das kommt vor allem aus Bayern. Ja? Also das sind ja gerade die aus der bayerischen Wissenschaftspolitik wird das gerne formuliert, weil man da sagt so, ach, wir haben uns doch jetzt gut aufgestellt mit unseren Münchner Exzellenzuniversitäten und jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter darüber zu verhandeln, ob es Neues gibt. Ich weiß nicht, ob die anderen Länder das auch so sehen. Also immer so diejenigen, die schon gut verdient haben mit der Exzellenz, die schon sich gut aufgestellt haben, sagen, jetzt könnte mal ein Knoten dran sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es weitergeht.
Na, ich bin da gespannt, weil mein Eindruck ist, die Debatte reicht sehr viel tiefer. Die Zweifel reichen sehr viel tiefer. Ist auch klar, dass das jetzt irgendwie für all diejenigen, die gerade im Wettbewerb stehen, auch ein blöder Zeitpunkt ist. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist kein Selbstläufer mehr nach dieser Runde. Und manchmal denke ich auch, naja, all diejenigen Minister, die damals die Exzellenzinitiative beschlossen haben, die sind alle nicht mehr im Amt. Und die Neuen, die interessieren sich dann eher für dieses manchmal auch schillernde Thema Transfer, von dem jetzt keiner so richtig weiß, wie man das eigentlich definiert. Also ich meine, ihr macht das ja auch, ne? Ihr macht ja beides. Und ihr werdet wahrscheinlich auch sehr beweglich, wenn dann der nächste Wettbewerb um Transfer geht.
Lass uns daran festhalten, man muss nervenstark sein und Transfer sind wir natürlich auch super aufgestellt. Aber ich glaube, das Thema Nervenstärke, das ist ein ganz wichtiges, was man
Denkst
in den
du jetzt
nächsten
ab,
Tagen
oder
braucht. Ich wollte eigentlich überleiten zu unserem Thema.
Ach ja, wir haben ja noch ein Thema.
Ja, und zwar, wie wir gleich uns einig sind, wir müssen ja Anträge fristgemäß abgeben und da gehört auch eine gewisse Art von Selbstregulation zu. Also die Fähigkeit, dass man sein Verhalten sehr bewusst steuert und an die Situation geschickt anpasst. Stimmt's?
Ja, das ist ja irgendwie ungefähr die Definition von Selbstregulation, glaube ich. Und die ist ja für WissenschaftlerInnen, die Exzellenzanträge schreiben oder auch nicht von großer Bedeutung, aber nicht nur. Vielleicht auch und gerade für Kinder und Jugendliche heutzutage, Fragezeichen. Auf jeden Fall, da wollen wir darüber sprechen mit Johannes Buchmann, der Ende letzten Jahres an einem Papier der Leopoldina zur Selbstregulationskompetenz mitgearbeitet hat. Hallo, Herr Buchmann.
Hallo.
Herr Buchmann, wenn man so Ihren Lebenslauf liest, das klingt ein bisschen unwirklich. Also Sie waren zunächst Maurer, wenn ich das richtig sehe, dann Mathematiker, Informatiker und wurden schließlich zu einem der weltweit führenden Kryptographie-Experten. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Weg?
Maurer war ich nie.
Maurer waren Sie nie?
Nein,
Ach
nein,
wer,
nein. Ich weiß nicht,
das,
das
oh
habe ich
Gott.
ehrlich gesagt, das habe ich auch ehrlich gesagt das noch nie gehört, dass ich Maurer war. Ich weiß nicht, wo die Information
Ich habe einen Tipp.
herkam.
Wenn man heutzutage Recherchen macht mit ChatGPT, dann kommt sowas dabei raus.
Ist
Das ist
das so?
neulich
Ja,
auch schon,
das
das ist neulich auch schon
wäre.
passiert.
Dann hat mir gesagt, Maurer, das ist doch relativ fern von dem, was ich gemacht habe. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Und wollte selber auch Mathematik- und Physiklehrer werden. Das bin ich auch geworden. Ich habe Mathematik und Physik studiert und dann habe ich nach der Promotion Mathematik auch das Referendariat gemacht, weil Lehrer ist ein Beruf, der mir und meinen Geschwistern, ich habe drei Geschwister, sind alle Lehrer. Mein Vater war auch Lehrer. So, das liegt mir sehr am Herzen und dann habe ich die wissenschaftliche Karriere im Bereich Mathematik gemacht mit der Habilitation und bin in die Informatik berufen worden. Für mich damals ein bisschen überraschend, obwohl ich mich schon viel mit Computern beschäftigt habe. Und dann war ich etwas über 30 Jahre Informatikprofessor. Genau.
Und, aber ich meine, das ist schon eine spannende Frage, Informatikprofessor, also von einem Lehrerkind zum Informatikprofessor, das kann man nachvollziehen, auch den Weg zum Kryptografen kann man noch nachvollziehen. Und dann geht es aber jetzt zurück zum Thema Pädagogik, Selbstregulation, ist ja nicht Kryptografie.
Nee, das ist so. Und natürlich parallel zur beruflichen Entwicklung hatte ich auch natürlich eine persönliche Entwicklung. Und in meiner persönlichen Entwicklung kam das Thema mal auf, für mich selbst. Selbstregulationskompetenzen. So ein bisschen biografisch auch. Und dann habe ich mir damals, als das aufkam, für mich, habe ich versucht rauszukriegen, ob man die irgendwie beeinflussen kann.
Da muss man jetzt mal direkt nachfragen. Das heißt, so aus der persönlichen Biografie war das so die Erfahrung, dass da nicht genug
Genau, es gibt
Selbstregulations.
Bereiche, da hätte ich das, da war das in meinem Leben also steigerungsfähig, fand ich damals. Und dann habe ich mich auf den Weg begeben, habe geguckt, wie man das, was man da machen kann. Und bin damals auf das Thema Achtsamkeit gestoßen. Also das ist ja verbunden mit diesen alten Meditationstechniken. Und dann, das ist jetzt, weiß ich nicht, knapp 20 Jahre her. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe das auch in meinem Leben praktiziert. Und es hatte eine erstaunlich gute Wirkung. Und als ich dann kurz vor also 2 Jahre vor der Pensionierung stand, da habe ich mir gedacht, ich möchte nach der Pensionierung auch was anderes nochmal machen und was den anderen Menschen was hilft. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Lehrer für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das gibt es so ungefähr jetzt, also Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre wurde das ja von Jon Kabat-Zinn in den USA. Wurde das eingeführt und dann habe ich so eine Ausbildung gemacht, ich weiß nicht mehr so genau, die hat 1,5 Jahre gedauert und hat dann auch wieder am Ende meiner Karriere, musste ich eine Abschlussarbeit schreiben und irgendwie Prüfungen und so ein Zeug machen und dann war ich das und dann habe ich das eine Zeit lang selbst unterrichtet, die Kurse und das mache ich auch immer noch und dann habe ich aber gedacht, als Lehrer, ist ja wie beim Sprachenlernen, wenn man das jung lernt, ist das natürlich wahrscheinlich viel besser als wenn man schon älter ist, obwohl es bei mir, wie gesagt, ich fand es ganz erfolgreich, aber da ist es ja vielleicht noch viel erfolgreicher. Und so habe ich dann Kolleginnen und Kollegen in der Leopoldina gefragt, die aus diesem Bereich kommen, ob sie das auch so sehen und ob wir nicht mal eine Empfehlung schreiben sollten, dass das in der Schule und in den Kindertageseinrichtungen eingeführt werden sollten. Und so kam diese Stellungnahme zustande.
Ich finde das, Herr Buchmann, total spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja auch beruhigend ist, wenn der Gründungsdirektor des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit Athene in Darmstadt, der ehemalige Vizepräsident der DFG, wenn Sie sagen, ich hatte mal auch ein Thema mit der Selbstregulation. Das finde ich irgendwie beruhigend, muss ich erst mal sagen. Ja, auch etwas, was, glaube ich, als Botschaft in die Öffentlichkeit hinein auch schon mal gut ist. Ja, also zu sagen, hey, das ist etwas, da kann man auch zu stehen. Das ist etwas, da kann man dran arbeiten. Gleichzeitig dieses Thema Achtsamkeit, als Sie das eben sagten, da bin ich erstmal so einen halben Schritt gedanklich zurückgegangen, weil ich dachte, Achtsamkeit, das ist ja auch so ein bisschen so ein Modethema. Ne? Das ist so ein Thema, so früher ist man irgendwie nach Indien gefahren, um dort sich zu meditieren zu lernen. Und heute geht man dann zum Coach und macht Achtsamkeit. Sind das Vorurteile von mir?
Nee, also Sie haben das ja erstmal beschrieben. Das stimmt, was Sie beschrieben haben. Was wir heute wissen, also erstens mal heißt diese Stellungnahme Förderung der Selbstregulationskompetenzen. Und ich habe in der Zusammenarbeit auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen gelernt, das ist ein sehr viel breiteres Thema als Achtsamkeit. Ich kann gleich ein bisschen was zum Thema Achtsamkeit sagen und wie das damit zusammenhängt. Aber insgesamt, und wenn Sie die Stellungnahme angucken, ist das viel breiter und es gibt eine Reihe von Zugängen und der Achtsamkeitszugang ist einer. Allerdings habe ich auch gelernt, dass das Achtsamkeitstraining angekommen ist in den psychotherapeutischen Behandlungen. Also die kognitiven Verhaltenstherapeuten, die wenden das an. Und ich kann das auch kurz, also ich meine, man kann das auch sehr leicht verstehen. Ein Aspekt der Selbstregulation ist die Aufmerksamkeitsregulation. Die eigene Aufmerksamkeit bewusst auf das lenken zu können, auf das man sie lenken will. Und es ist ganz klar, dass das keine schlechte Kompetenz ist. Und wenn Sie jetzt mal so eine Atemmeditation nehmen von 10 Minuten, ist es haargenau das, was Sie machen. Sie sitzen da und konzentrieren Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Und dann merken Sie, dass Sie abgelenkt werden. Es entstehen einfach Gedanken in Ihrem Kopf. Und Sie führen die Aufmerksamkeit auf den Atem zurück. Also wenn Sie das mal ausprobieren, mal für ein paar Wochen, dann können Sie da vielleicht auch für sich selber Fortschritte sehen. Und es ist auch, glaube ich, in der wissenschaftlichen Literatur, also ist es schon so, und ich bin auch ganz happy, dass Achtsamkeit jetzt nicht im Titel von der Stellungnahme steht, weil natürlich der Esoterikverdacht immer besteht. Aber wenn Sie die Forschung anschauen und mal ein bisschen googeln, da sehen Sie, es gibt eine Menge Forschung. Und vielleicht kann ich das gerade noch sagen, dieses Programm Mindfulness-Based Stress Reduction wird relativ unverändert seit 40 Jahren in der ganzen Welt unterrichtet, überall. Und weil es so unverändert unterrichtet wird, gibt es auch die Möglichkeit, dann Studien zu machen, die statistisch auch relevant sind.
Ich finde, Sie haben mich längst abgeholt im Gegensatz zum Kollegen Viala, weil ich mache Yoga und mache auch diese ganzen Achtsamkeitsübungen selber. Ich habe eine ganz andere Frage. Ich meine, Sie sind jetzt in der Leopoldina mit diesem Papier herausgekommen, Thema Selbstregulation, sind aber eigentlich von Ihrer wissenschaftlichen Expertise überhaupt nicht bei der Psychologie oder bei der Pädagogik oder bei anderen Feldern, die Sie jetzt auch angesprochen haben, haben die Kolleginnen und Kollegen da nicht ein bisschen verwundert geschaut und gesagt, was, da kommt da so ein Kryptograf, da kommt jemand aus der Naturwissenschaft und beschäftigt sich mit dem Thema?
Nee, also ich meine, ich konnte ja an der TU Darmstadt 6 Jahre auch ein bisschen Wissenschaftsmanagement lernen. Ich war von 2001 bis 2007 Vizepräsident. Und dann machen Sie auch sowas Ähnliches. Ja, Sie arbeiten mit Leuten, die sehr viele verschiedene Sachen machen. Und die eigene Aufgabe ist so eine integrative Aufgabe. Und ich glaube, in aller Bescheidenheit kann ich sagen, das kann ich ganz gut. Also ich kann ganz gut verstehen, was andere sagen und das einordnen. Und ich glaube, wenn Sie so eine relativ lange wissenschaftliche Karriere haben, dann ist das auch ein transferable skill, wie man das heutzutage nennt, das sich auf die anderen Bereiche bezieht. Und ich habe ja inhaltlich, konnten die Kolleginnen und Kollegen natürlich teilweise sehr viel mehr beitragen, aber davon ist es vielleicht ganz günstig, als Außenstehender mit einer wissenschaftlichen Erfahrung von außen drauf zu gucken und dann für eine gewisse Integration zu sorgen, das ist vielleicht ganz gut in so einem Projekt auch.
Jetzt gibt es dieses Papier der Leopoldina. So, und das ist ja jetzt, wie oft werden Empfehlungen von diesen politikberatenden großen Akademien veröffentlicht? Aber was wollen Sie damit? Also, was ist denn Ihre Hoffnung, was mit diesem Papier jetzt letztendlich passieren soll?
Und was steht überhaupt drin? Vielleicht noch ein
Ja.
bisschen mehr, was überhaupt
Okay,
die Hauptempfehlungen
ich fange mal
sind.
mit letzter Mal, was steht da drin? Also es wird beschrieben, was die Grundlage eigentlich ist, sozusagen. Was ist eigentlich die Situation der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens und der Entfaltungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen? Also wie ist die Lage? Und dann wird gesagt, und das ist das Konzept der Selbstregulationskompetenzen mit den Aspekten kognitive Selbstregulation, emotionale Selbstregulation, motivationale Selbstregulation und dann schließlich auch die sozialen Aspekte. Das wird auseinandergelegt. Das haben die Kollegen finde ich, sehr gut verständlicherweise gemacht. Und dann wird die Frage gestellt, welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Und da gibt es einen ausführlichen Abschnitt darüber, was ist evidenzbasiert bekannt? Und schließlich gibt es Handlungsempfehlungen. Und da sind drei wichtige Handlungsempfehlungen, die wir gemacht haben. Erste Handlungsempfehlung, die Förderung der Selbstregulation soll eine weitere Leitperspektive des deutschen Bildungssystems werden. Die zweite ist, dass man Kriterien oder auch sozusagen, dass man die Selbstregulationskompetenzen messbar macht, dass man dann gucken könnte, ob die eigenen Maßnahmen eigentlich einen Erfolg haben. Und die dritte Empfehlung ist, flächendeckend in Kitas und Schulen Förderung der Achtsamkeit, der Selbstorganisationskompetenzen einzuführen. So, das ist jetzt ungefähr erstmal, was da drin steht. Und jetzt haben Sie gefragt, was soll da rauskommen? Genau das, was ich gesagt habe. Leitperspektive des deutschen Bildungssystems. Und das läuft auch schon. Es ist was sehr Schönes passiert. Wir sind inzwischen ein kleines Team, das an der Umsetzung arbeitet. Und es wird im nächsten Jahr auf dem Bildungscampus in Heilbronn, finanziert durch die AIM-Akademie, das ist ein Teil der Dieter-Schwarz-Stiftung, eine große Konferenz geben, bei der wir die ganzen Kultusminister und die ganzen Ämter für Schulentwicklung einladen. So ein strategischer Auftakt soll das sein zu dem Thema. Und die Bundesministerin Prien für Jugend und Bildung und so weiter ist die Schirmherrin. Also das ist natürlich toll. Also wir haben mit dem Ministerium geredet und so weiter, die finden das auch gut. Und wie gesagt, die hat die Schirmherrschaft und wir machen das dann im nächsten Jahr. Und zu der Konferenz, da sind wir jetzt gerade dran, das erarbeiten, soll eine Webseite für die Leute in der pädagogischen Praxis existieren, damit die gucken können, angenommen, ich will das jetzt mal machen, ich bin eine Lehrerin, ich bin eine Erzieherin, ich bin eine Schulleiterin, ich will das jetzt mal machen, wie kann ich das machen? Und wir bereiten die Webseite vor und dann wollen wir diese Konferenz machen und Sie sehen, das ist in der Wirklichkeit schon angekommen.
Inwiefern ist da ein Zusammenhang A dazu, auch vielleicht bessere Schulleistungen zu erzielen? Wir sehen gerade, kommt gerade ein neuer ÖQB-Bildungstrend raus. Er wird dramatisch sein für Mathematik, für die Naturwissenschaften. Wir sehen insgesamt, viele Schülerinnen und Schüler haben Probleme mit ihren Kompetenzen, also tatsächlich den Grundkompetenzen. Also Frage. Ist das ein Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen sich wohler fühlen, besser durchs Leben gehen oder auch bessere Schulleistungen erzielen? Und die zweite Frage, inwiefern sind das korrespondierende Röhren auf der einen Seite Selbstregulation und auf der anderen Seite Digitalisierung und digitale Mediennutzung? Vielleicht können Sie zu den beiden Aspekten was sagen, weil viele meinen, dass natürlich die Mediennutzung auch etwas mit den Schulleistungen macht.
Gegenseitig, eigentlich das Gegenteil von
Ja.
Konzentration, ne? Und diese
Ja.
ganze digitale Medienablenkung.
Genau. Also, Sie haben davon gesprochen, dass diese IQB-Bildungstrends rauskommen und Sie haben angekündigt, dass da ein paar Probleme entstehen oder berichtet werden in den Bereichen der Basiskompetenzen Mathematik.
Also tatsächlich, wenn dieses Gespräch online geht, dann ist ja schon veröffentlicht worden, der
Genau.
Bildungs.
Also, das wird so sein. Und die Selbstregulationskompetenzen sind in hohem Maße prädiktiv für die eigene Bildung, für einen positiven Verlauf der eigenen Bildungskarriere. Ja, also wir hatten eine sehr schöne Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr, da hat die Sabine Walper, die ehemalige Direktorin des Deutschen Jugendinstituts, eine Keynote gehalten und hat es ganz deutlich gezeigt. Wenn man Kinder und Jugendliche anguckt, insbesondere Kinder, insbesondere auch kleinere Kinder und guckt, was die für Selbstregulationskompetenzen haben und dann die in ihrem Leben weiterverfolgt, sieht man, das ist prädiktiv dafür. Aber nicht nur dafür, auch für eine gute Beziehungsentwicklung, sowohl was so Beziehungen zu Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern angeht, als auch was Beziehungen in Gruppen angeht und eine Reihe von anderen Dingen mehr. Das heißt also, Sie haben hier so eine Situation und Sie haben gleichzeitig in Deutschland ja inzwischen eine Gesellschaft, die, was die Bildungskarrieren angeht, sehr auseinanderdriftet. Und gerade diejenigen, die im unteren Bereich sind, im unteren Drittel, brauchen signifikante Förderung der Selbstregulationskompetenzen, weil die das weil die familiär viel geringere Anregungen in dem Bereich haben. Also sozusagen das Thema Nummer eins. Wie hängen die beiden Sachen zusammen? Selbstregulationskompetenzen sind eine notwendige Voraussetzung für die anderen Dinge, die man im Leben hat, insbesondere auch die Bildungskarriere. Und die haben gefragt, was hat die Digitalisierung damit zu tun? Natürlich Hauptablenkungsfaktor Nummer eins. Ja, ist so. Und wir haben ja in der Folge dessen von der Leopoldina ein Diskussionspapier zum Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und soziale Medien geschrieben. Wenn man das anguckt, das geht über das Thema Selbstregulationskompetenzen sogar noch hinaus, weil die Firmen, die dahinter stehen, mit verhaltenspsychologischen Techniken, die Selbstregulationskompetenzen der Menschen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, unterlaufen. Also da braucht man noch was anderes, das steht in der Stellungnahme auch drin. Man braucht auch eine Regulierung derjenigen, das geht ja genau wie für Zuckerwerbung, gucken Sie mal England, was die jetzt gemacht haben. Also man braucht auch Regulierung derjenigen, die die Selbstregulationskompetenzen unterlaufen wollen. Aber es ist wahr, dass diese Ablenkung eine große Rolle spielt. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass gleichzeitig die Digitalisierung auch sehr gut benutzt werden kann, um die Selbstregulationskompetenzen zu trainieren.
Ich finde das einen total spannenden Punkt. Wir erleben im Augenblick ja in der öffentlichen Debatte, nicht so sehr bei den Expertinnen und Experten, aber bei der großen Politik in Anführungszeichen, so Forderungen nach einem Social-Media-Verbot und solchen Dingen. Und weil dort eben genau bestimmte Gefahren bestehen. Aber Sie sagen im Grunde, klar, wir müssen eine Regulierung machen, auch an den Stellen. Aber eigentlich geht es darum, die Jugendlichen zu stärken, die Kinder und Jugendlichen zu stärken, damit sie auch die Potenziale nutzen können, damit sozusagen das Negative weggeht und das Positive bleibt. So verstehe ich Sie ein bisschen.
Also beides. Regulieren und stärken. Wenn Sie die... Also die Selbstregulation ist ja nicht unwesentlich, wird die ja ist dafür der präfrontale Kortex, also das Frontalhirn, zuständig, das sich ja entwickelt, das wissen wir, bis zum fast 30. Lebensjahr. Das heißt, man muss beachten, dass Kinder und Jugendliche manche Selbstregulationskompetenzen überhaupt noch nicht entwickeln können, rein biologisch. Und das heißt, daher muss man die schützen und gleichzeitig die möglichen Selbstregulationskompetenzen erweitern. Wir haben in diesem Diskussionspapier zu den sozialen Medien geschrieben, vor 13 keine sozialen Medien. Zwischen 13 und 16 oder 13 und 18 sogar jugendadäquate Gestaltung der sozialen Medien. Also die Maßnahmen, die jetzt in so ganz systematischer Weise Selbstregulationskompetenzen unterlaufen, ausschließen. So dass sie das beides haben. Also sie wachsen in die digitale Welt rein. Sie entwickeln dabei ihre Selbstregulationskompetenzen, ohne dass sie überfordert werden als Kind oder als Jugendlicher. Und dann haben sie die am Schluss.
Ich finde das sehr interessant. Heute passend dazu, die Spiegel-Medizinjournalistin Veronika Hackenbruch hat geschrieben, Politik ist der beste Arzt. Also wie auch Verbote helfen können, ob das jetzt Zuckersteuer, Rauchverbot oder Ähnliches ist, die Gesundheit von Menschen zu steigern. Und mit Sicherheit gehört auch dazu die Regulation von Social-Media-Nutzung. Aber noch einmal Wir müssten das ja eigentlich, wie Sie gesagt haben, trainieren. So steht es ja auch in der Studie drin. Es reicht nicht ein einmaliger Aktionstag, sondern müsste eigentlich vor allem in der Schule, denn da erreicht man ja alle Kinder, müsste man regelmäßig so ein Fach, eine Einheit haben, wo Selbstregulation geübt wird.
Also, ich will vielleicht eine Sache gerade noch sagen, Verbote. Wir sollten, glaube ich, mal von dem Wort Verbote wegkommen und würden sagen, Kinder- und jugendgemäße Gestaltung. So.
Besser.
Weil, wenn Sie immer Verbote sagen, dann sagen Leute, ah, Verbotspartei und sowas, wir wollen keine Verbote. Aber es geht um die kinder- und jugendgerechte Gestaltung. Das bedeutet in manchen Fällen auch, dass man es verhindern soll. Das ist nur eine Klammerbemerkung dazu, dass da die Widerstände auch sich ein bisschen reduzieren. Und jetzt haben Sie gesagt, das muss man systematisch machen. Und es fängt in der Kindertageseinrichtung an. Je früher, desto besser. Und das schreiben wir auch. Und da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man Lern- und Entwicklungsumgebungen schafft, in denen die förderlich sind. Ja, also wie verhalten sich die Erzieherinnen und Erzieher, wie verhalten sich die Lehrerinnen und Lehrer? Da gibt es so Grunddimensionen des Unterrichts. Da hat der Ulrich Trautwein, der hier mitarbeitet, viel dran geforscht. Der ist ja empirischer Bildungsforscher aus Tübingen. Also das heißt, also wenn ich den Kindern und Jugendlichen begegne, wie begegne ich denen eigentlich? Ihnen Freiheiten lassen, sie unterstützen und Ähnliches. Also das ist das und das ist ja, ich will mal fast sagen, kommt zum Nulltarif. Man muss die Leute, also jedenfalls zeitlich gesehen, wenn Sie das Zeitbudget ansehen, ja, weil die mal sagen, Normfahr und Normfahr, das geht nicht. Also das ist in einem gewissen Sinne Nulltarif. Und dann kann man, soll man auch systematische Übungseinheiten machen, nicht? Also in Kindertageseinrichtungen kann man zum Beispiel, die machen so Rollenspiele, wo die sich dann, da gibt es so Programme, das ein so ein Programm heißt Tools of the Mind. Das ist sehr verbreitet, international auch schon. Und dann legen die, soweit ich das verstanden habe, die Kinder und Jugendliche, die Kinder da erstmal ihre eigenen Rollen fest und dann die Regeln, nach denen die agieren. Und dann spielen die das tatsächlich und dann gucken die sich das an und so werden sozusagen spielerisch die Selbstregulationskompetenzen gefördert. Und analoge Sachen kann man auch in der Schule machen und soll man auch. Und hier zum Beispiel auch mitdenken, dass wir jetzt das Ganztagssystem bekommen. Mehr und mehr. Und im Ganztagssystem ist Spielraum, es ist vielleicht mehr Spielraum, solche Dinge zu tun.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Sie haben vorhin erwähnt, dass nächstes Jahr diese Konferenz stattfinden
Ja.
wird in Heilbronn, unterstützt von der Schwarz-Stiftung mit Frau Prien, Ministerin als Schirmherrin.
Genau.
Was genau würden Sie sich als Ergebnis wünschen? Was wir sicherlich nicht brauchen, ist jetzt nochmal eine Debatte über irgendwie ein weiteres Schulfach wie Selbstregulierungskompetenz oder sowas, sondern eher das, eine Einigung auf eine gemeinsame Strategie oder sowas? Oder was wäre
Ja,
für
oder
Sie
noch
ein
ein bisschen
gutes Ziel?
konkreter. Also was wir da machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen erstens natürlich dieses Thema nochmal beleuchten. Wir haben eine Reihe von sehr prominenten Sprecherinnen und Sprecher für ein paar Keynotes. Da kann man nochmal sehen, auch internationale Menschen dort. Da kann man nochmal sehen, wie wichtig ist das Thema eigentlich. Ja, dann wollen wir aber auch Workshops machen, wo man ganz konkret miteinander besprechen kann, wie man das eigentlich umsetzen kann. Also was ich erwarte, ist, dass die jeweiligen Schul- und Behörden, dass die dann ungefähr wissen, in welche Richtung sie gehen, also ich hoffe das, dass sie wissen, in welche Richtung sie gehen und dann die Schritte zur Etablierung solcher Maßnahmen eben kurzfristig auch angehen. Und ich glaube, ich meine, die dürfen wirklich, ich kann das nur noch mal sagen, wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig diese Kompetenzen sind, das konkurriert, nee, Sie haben gesagt, wir wollen nicht über ein weiteres Schulfach diskutieren. Das stimmt zwar einerseits, das ist eine interessante Frage. Wir hatten auch Schulen dabei, die uns geholfen haben. Und dann habe ich dasselbe gesagt bei der Veröffentlichung der Stellung, wir wollen jetzt nicht ein weiteres Schulfach. Das ist so ein bisschen so eine defensive Position, damit die Leute nicht alle sagen, können wir sowieso nicht. Und dann kam ein Schulleiter aus dem Gymnasium Essen Nordost, der hat Folgendes gemacht. Der hat am Nachmittag eine Förderstunde für die, für, glaube ich, Sechst- oder Siebtklässler, wo die Mathe lernen sollten noch zusätzlich und es einfach nicht mehr konnten, umgewidmet zu einer Stunde, wo er Achtsamkeit gemacht hat. Und er sagt, das hätte einen sensationellen Erfolg. Und er hat gesagt, vielleicht doch ein Schulfach. Also das ist auch nicht so total ausgeschlossen. Ja? Also der hat mir widersprochen, als Schulleiter, der beschränkte Ressourcen hat. Das war ganz interessant und sowas. Ja, also wir hoffen darauf, dass das dann wirklich konkret umgesetzt wird. Und wo ich mit begonnen hatte, habe gesagt, und dass eine Klarheit in den Köpfen entsteht, wie wichtig diese Kompetenz ist. Wenn Sie die nicht haben, dann können Sie nichts lernen.
Was eine starke Ansage ist, wenn Sie diese Kompetenz zur Selbstregulation nicht haben, dann können Kinder und Jugendliche künftig, gerade in einer Welt, wie wir sie jetzt haben, mit vielen digitalen Einflüssen, nicht richtig mehr lernen. Johannes Buchmann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, und wir kommen wie immer gegen Ende des Gipfels der Bildung zu unserem Bildungsfunfact. Und Patrick, mir scheint fast so, wenn ich mir die letzten Folgen angucke, als ob du mittlerweile so ein Abo darauf hast. Ja, also du wühlst immer irgendwie die Bildungsfunfacts raus. Und ich stehe dann jedes Mal davor und denke, wow, wo hat er das denn her? Was hast du denn dieses Mal?
Dafür habe ich mich blamiert mit dem Maurer. Das nochmal. Also Kinder, achtet darauf, nicht ChatGPT ungeprüft nutzen. Das habe ich nämlich diesmal gemacht und ich entschuldige mich vielmals dafür. Nein, aber ich fand aus der Studie nochmal heraus, viele werden sich jetzt fragen, gerade als Eltern, wie kann ich das eigentlich schaffen, die Selbstregulationskompetenz meiner Kinder zu stärken? Und ich sage, Bildungsfunfact ganz einfach, spielt mit den Kindern. Ja, also das Spiel mit den Kindern, das hat auch so ein bisschen diese Arbeitsgruppe ja belegt, hilft dazu, dass Kinder lernen, wenn Eltern, Geschwister mitspielen. Es gibt Regeln, ich muss auf andere mich einstellen, ich muss gucken, aufeinander warten, ich kann voneinander lernen. Viel besser als aufs Tablet zu schauen, die Kinder vor irgendeinen Monitor zu setzen, spielt mit ihnen. Und das ist auch schon ein Beitrag zur Selbstregulationskompetenz. Das vielleicht einfach als etwas mahnender Bildungsfunfact, aber auch ganz leicht umzusetzen eigentlich für die meisten Eltern.
Und das Interessante ist oder das Traurige ist, es ist ja im Grunde gar kein Funfact, weil wenn wir uns anschauen, wo geht die soziale Schere auf im Bildungssystem, dann ist das bei so etwas. Das geht einerseits natürlich, welche Kinder bekommen etwas vorgelesen von ihren Eltern. Das andere ist aber auch, welche Eltern sind in der Lage, sich mit den Kindern zu beschäftigen, sich hinzusetzen, zu spielen, sich darauf einzulassen. Insofern glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Mahnung und gleichzeitig, das sehen wir an vielen Stellen, auch ganz schön schwierig umzusetzen. Spielen muss man auch können als Eltern, glaube ich. Absolut. Also ein mahnendes Bildungsfunfact, Patrick, und ein spannendes Gespräch. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Buchmann. Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Patrick, willst du noch was sagen?
Ja, wichtig immer, wir nehmen natürlich sehr gerne neue Hinweise auf Themen auf. Jetzt haben wir schon einen bekommen auf diese Konferenz im nächsten Jahr. Da machen wir mit Sicherheit auch was zu in diesem Podcast. Ansonsten einfach über die Viarda-Blog-Seite gerne Hinweise. Wir kriegen immer wieder Tipps, wie man als Interviewpartnerin, Partner aufnehmen könnte. Und wir freuen uns auf jedes weitere Gespräch. Also bis dahin, alles Gute und von meiner Seite, tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.